Guten Morgen. Jetzt habe ich das große Privileg, zu euch über das Thema Sünde zu sprechen. Das ist ja der Traum eines jeden Predigers. Ja, Sünde, ne? Das ist ja so ein Thema. Was geht dir, wenn du dieses Wort hörst, durch den Kopf? Oder eine andere Frage, wann hast du dieses Wort zum letzten Mal so richtig ernst benutzt, in so einem ernsten Zusammenhang? Ich vermute, dass wir uns gar nicht so unähnlich sind, also wir alle hier miteinander, dass uns das gar nicht so leicht fällt, über das Thema Sünde zu sprechen. Zumindest dann nicht, wenn wir den Begriff tatsächlich ernst meinen. Ja, also ich meine, man kann ihn ja sehr ironisch benutzen, ja, so nach dem Motto, kleine Sünden straft der Herr sofort, ja, kennen wir. Oder ich habe heute gesündigt und man meint eigentlich das zweite Tortenstück auf der Hochzeit. Oder das ist eine Modesünde, ist vielleicht eher so für die Frauen so eine Redewendung. Oder sündhaft teuer, vielleicht auch Verkehrssünde. Oder es wäre eine Sünde, diesen guten Wein wegzuschütten. Ja, in dem Zusammenhang, da fällt uns das leicht, das zu verwenden. Aber man muss ja jetzt trotzdem mal zurückfragen. Kleine Sünden straft der Herr sofort. Okay, wer straft denn die Großen? Die Eltern? Also häufig wird es ja immer in dem Zusammenhang verwendet, ne? Also man sagt dem Kind, kleine Sünden straft der Herr sofort. Oder Essen ist Sünde. Falsch angezogen zu sein, kann auch eine Sünde sein. Und gewisse Dinge können so teuer sein, dass es sündhaft teuer ist. Und deswegen wäre es eine Sünde, es zu kaufen. Aber man tut es trotzdem. Weil die sündhaft teuren Schuhe, die will man ja trotzdem haben. Dumm, wenn die dann doch nicht so gut passen. Und wenn sie dann auch meinem Partner nicht gefallen. Und mit dumm, da sind wir bei so einem anderen Thema. Oscar Wilde hat mal geschrieben, es gibt nur eine Sünde und das ist die Dummheit. Okay. Übrigens auch im Verkehr, ne? Also Verkehrssünde ist ja auch so eine spannende Sache. Also kleine Verkehrssünden, die gibt's. Aber wenn jemand so richtig daneben gelegen hat, dann hat er so richtig Mist gebaut. Dann hat er nicht Sünde gehabt. Das ist interessant, ne? Also ernsthaft über Sünde reden, das ist kein Thema, das uns leicht fällt. Und trotzdem wissen wir ja irgendwie als Christen, ja, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. Mein Fehler. Heute Morgen war das schon mal so, deswegen muss ich gerade mit der Technik ein bisschen kommunizieren. Wir kommen an Sünde nicht vorbei. Paulus schreibt an die Römer, durch einen einzigen Menschen hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Paulus macht drei Dinge deutlich. Zum einen, seit es Menschen gibt, gibt es Sünde. Ja, es gibt keinen Mensch in der gesamten Menschheitsgeschichte, der nicht von diesem Thema in irgendeiner Form betroffen wäre. Er macht auch deutlich, Sünde ist eine Macht. Sie ist wie eine Person. Sie kommt in die Welt rein und sie tut etwas mit der Welt. Das führt er dann später noch ein bisschen genauer aus. Und er schreibt, Sünde ist etwas, was wir als Menschen tun. Alle haben gesündigt. Und damit sagt er ganz klar, auch wenn die Sünde irgendwie in die Welt gekommen ist, ist vollkommen egal, wir alle sind Sünder. Wir alle tun Sündigen. Das heißt, Paulus zeichnet alleine schon in diesem kleinen Vers sehr viele unterschiedliche Aspekte von Sünde raus. Und dann führt Paulus ja weiter aus, wie Gott sich um dieses Problem kümmert. Geht durch die ganze Bibel durch. Und wir merken, wenn wir dieses Problem mit der Sünde nicht hätten als Menschen, dann müssten wir auch nicht hier sitzen heute Morgen. Wenn Sünde kein Problem wäre, dann ist Jesus unnötig. Dann bräuchten wir das alles nicht. Denn Jesus ist gekommen, um die Welt von der Sünde zu befreien. Um uns von der Sünde zu befreien. Das heißt, ohne Sünde macht unser Glaube keinen Sinn. Es ist eines der zentralen Themen, das zum christlichen Glauben dazugehört. Wir kommen dann nicht dran vorbei. Und deswegen wollen wir uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema mal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Und das tun wir auf der Basis von diesem Buch. Ich habe es auch mal hier. Das heißt, es gibt euch den Vorteil, ihr könnt das auch nacharbeiten in euren Hauskreisen und Kleingruppen. Wir werden euch auch so Fragen geben, die könnt ihr dann runterladen. Die hängen bei den Predigten mit dran als PDF-Datei. Das Buch ist von Thorsten Dietz geschrieben. Der ist Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule in Tabor in Marburg. Und ich kann euch sagen, es wird ein spannendes Thema, weil es um die Frage geht, was sind denn die Sünden, die für unsere Zeit und vor allem auch für unsere Kultur heute bezeichnend sind. Heute steigen wir da noch nicht so tief ein in die einzelnen Sünden, sondern heute geht es erstmal um die Frage, warum lohnt es sich denn überhaupt, sich mit diesem Thema so ausführlich auseinanderzusetzen? Ich meine, 8 Sonntage ist schon eine lange Zeit. Und ein erster Grund ist der: Sünde ist ein Thema, das uns unser ganzes Leben als Christen begleiten wird. Und zwar bis dann, wenn Jesus wiederkommt und uns endgültig neu machen wird. Da sind sich die Autoren der Bibel 100% einig. Paulus bringt das in diesem Vers auf den Punkt. Er sagt, was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Das heißt, Christen können an Sünde festhalten. Sie können weiter in Sünde leben, obwohl sie eigentlich von der Sünde befreit worden sind. Und gerade das, sagt Paulus, das sollt ihr bitte nicht. Weil wir befreit sind, sollen wir anders leben, sollen wir uns von der Sünde abwenden. Die Sache mit der Sünde ist, wir leben in ihr, sagt Paulus. Und da schwingt schon mit, dass Sünde etwas ist, was wir nicht unbedingt immer so ganz einfach erkennen. Sünde ist nicht offensichtlich, zumindest nicht in den meisten Fällen, weil wir selbst viel zu tief da drin stecken. Ja, das ist wie bei 2 Fischen, die eines Morgens ihren Weg schwimmen, also sind 2 junge Teenies, ja, die schwimmen da ihres Weges, dann begegnet ihnen auf einmal ein älterer Fisch und grüßt sie und sagt, moin Jungs, wie ist denn das Wasser heute Morgen? Und die beiden schwimmen weiter, irgendwann schauen sie sich ratlos an und der eine fragt den anderen, sag mal, was ist eigentlich Wasser? Weil es nicht zu sehen ist. Es ist da, aber es ist nicht zu sehen. Wir brauchen jemanden, genau wie diese beiden Fische, jemanden erfahreneren, der das aufdecken kann, der das zeigen kann, der sagen kann, guck mal, das ist Sünde. Wir sind darauf angewiesen, dass uns das jemand zeigt, weil es eben nicht so offensichtlich ist und weil wir das eben selbst nicht immer erkennen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, auch das ist vielleicht wichtig hier zu sagen. Wir werden niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen können, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt habe ich alles erkannt. Den Punkt erreichen wir nicht. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema, weil es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, um uns dann mit Gottes Hilfe davon abzuwenden, um eben nicht daran festzuhalten. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir müssen in der Lage sein, als Christen mit anderen Menschen irgendwie über dieses Thema zu reden. Wenn zum christlichen Glauben dazugehört, dass man verstehen muss, was Sünde ist, weil es sonst keinen Sinn macht, dann müssen wir irgendwie darüber reden können. Und ich meine damit noch nicht mal unbedingt die Leute, die wir erreichen wollen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, die Menschen, die draußen auf den Straßen umherlaufen, die man da missionieren geht, die meine ich gar nicht mal. Auch. Aber es geht doch noch um viel mehr. Es geht auch um die Menschen, die frisch zum Glauben kommen, denen wir erklären müssen, guck mal, so und so ist das. Geht auch um unsere Kinder im Übrigen. Wir müssen ihnen irgendwie vermitteln können, was Sünde ist, wenn wir ihnen vermitteln wollen, welche Rolle Jesus damit spielt. Und das ist ein heikles Thema. Wenn man die Kirchengeschichte anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass dieser Begriff an vielen Stellen missbraucht worden ist. Dass er in einer Art und Weise benutzt wurde, der Menschen unterdrückt hat, der Menschen eben nicht frei gemacht hat. Da kann es passieren, dass man den Begriff zum Beispiel sehr einseitig verwendet und nur eine einzige Sache betont und dann gerät vor allem ein einziger Bereich in den Fokus und das ist dann Sünde und alles andere fällt irgendwie hinten runter. Und dann kann es passieren, dass ein schiefes Bild vom Glauben entsteht, dass ein schiefes Bild von Jesus entsteht und dass wir manche Sachen total klar sehen und andere Sachen merken wir überhaupt nicht, weil wir total blind sind auf dieser Stelle. Und das merkt man daran, wie wir Sünde verstehen. Deswegen mal ein paar Beispiele, wie wir uns häufig Sünde erklären. Was ist Sünde? Ja, eine der geläufigen Antworten kennt ihr wahrscheinlich alle. Sünde, ganz klar, Sünde ist Schuld. Und wer Sünde so versteht, der hat was ganz Wichtiges verstanden, nämlich, dass es bei Sünde um mein Handeln geht. Ich tue etwas und lade Schuld auf mich. Gott hat uns seinen Willen in seinen Geboten gezeigt. Er hat gesagt, er hat uns diese Gebote gegeben, damit wir nach ihnen leben können. Und da, wo wir anfangen, dagegen zu handeln, laden wir Schuld auf uns. Das heißt, Gott hat uns seinen Willen gezeigt und er hat uns Gebote gegeben, gute Regeln, die uns helfen, unser Miteinander zu gestalten, die uns helfen, so miteinander umzugehen, dass eben die Schwächeren nicht immer den Kürzeren ziehen. Er hat Grenzen gesetzt, weil wir sonst nicht miteinander leben könnten, weil sonst Chaos und Durcheinander herrschen würde. Und wer gegen die Regeln verstößt, der macht sich schuldig. Einfache Sache, ne? Aber es gibt trotzdem Probleme mit diesem Verständnis. Weil was mache ich denn, wenn auf einmal die Zusammenhänge so kompliziert werden, dass ich nicht mehr weiß, ob mein Handeln richtig oder gut ist, wenn ich nicht mehr durchblicke? Ja, wir sind ja mittlerweile in dieser Welt so eng miteinander vernetzt, dass alles, was wir tun, wissen wir, das hat Auswirkungen auf andere Menschen. Die Klamotten, die ich hier kaufe, sorgen vielleicht dafür, dass irgendwo in Afrika oder woanders Menschen als Sklaven arbeiten müssen. Wegen meinem Verhalten, wegen meinem Lebensstil verändert sich die Welt. Die Erde wird wärmer, weil wir vielleicht zu viele Autos fahren. Wer weiß, woran das liegt. Ich will mich da gar nicht drüber. Aber wir merken, da gibt es Zusammenhänge, die sind so komplex, dass wir nicht einfach sagen können, ja, die Regeln greifen so einfach. Und es ist so einfach zu sagen, was jetzt schuld ist. Und ein weiteres Problem gibt es mit diesen Regeln. Man kann Regeln sehr unterschiedlich interpretieren. Das Problem hatte Jesus schon. Und auch Paulus hat sich damit rumgeschlagen, dass da Menschen waren, die so sehr auf diesen Regeln beharrt haben, die erbittert darum gekämpft haben, dass die eingehalten werden müssen. Und mit diesen Menschen hatten die beiden die stärksten Auseinandersetzungen. Gerade die, die es besonders richtig machen wollten, die haben sich auf einmal schuldig gemacht an anderen. Und das gibt es heute im Übrigen ganz genauso. Ich glaube, keiner würde bestreiten, dass wir einander schuldig werden. Das würde wahrscheinlich sogar jeder Mensch sagen, der nicht an Gott glaubt. Aber die Frage ist am Ende, wer ist denn schuld? Und was ist Schuld? Ja, was ist Sünde, was ist nicht Sünde? Je nachdem, wie ich die Regeln interpretiere, ist das eine ja, das andere nicht. Sünde vermeiden, indem wir uns einfach nur an Regeln halten, so einfach ist das Ganze dann doch nicht. Nehmen wir mal ein anderes Verständnis, was dann häufig mit angebracht wird. Sünde ist Misstrauen. Sagen wir, Sünde ist Misstrauen Gott gegenüber. Ganz klar, wichtige Erkenntnis. Ich erkenne, dass es irgendwie mit meiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Ich führe das jetzt nicht groß weiter aus. Aber ein Grundproblem, das damit einherkommen kann, ist, dass man so dieses Gefühl kriegt, ja, Misstrauen, das ist was grundsätzlich Schlechtes und aus diesem Schlechten kann auch nur Schlechtes erwachsen. Vertrauen ist was Gutes, da kann nur Gutes draus erwachsen. Und dann könnte man schnell zu dem Rückschluss kommen, die, die mit Gott leben, sind die Guten, die, die ohne Gott leben, sind die Schlechten. Und wenn wir da so drüber nachdenken, dann merken wir doch ganz ehrlich, dass es nicht so einfach ist. Es gibt ja Menschen, die nicht an Gott glauben und die trotzdem gütig, die barmherzig sind, die liebevoll sind, die so mit Menschen umgehen, dass ich mir als Christ da einiges von abschauen könnte. Und davon gibt es im Übrigen auch in der Bibel genügend Beispiele von Menschen, die so unterwegs waren. Sünde ist Misstrauen, auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass die einen gut sind und die anderen böse sind. Sünde, Schuld und Misstrauen, die Sündenverständnisse, die sind uns, glaube ich, ganz geläufig. Aber sie haben ihre Stärken. Und sie haben auch leider ihre Schwächen. Kommen wir mal zu einem Verständnis von Sünde, das uns gar nicht mehr so populär ist, aber das im Mittelalter Hochkonjunktur hatte. Wir kennen das nur noch aus Filmen oder Büchern. Die Liste der 7 Todsünden. Ja, da merkt ihr schon, da schwingt schon so eine Stimmung mit. Die drückt so, ist bedrohend, negativ. Und man denkt sich, boah, was hat mir die Liste eigentlich noch zu sagen? Aber sie kann sehr hilfreich sein. Tauchen wir mal ein bisschen ein, und das wird jetzt ein bisschen theoretischer, aber es ist wichtig, um das mal, um eine andere Sicht vielleicht zu kriegen. Der Kirchenvater Augustin, der hat 354 nach Christus gelebt bis 430, der hat dieses Verständnis vor allem geprägt. Und der hat gesagt, jeder Mensch ist immer davon bestimmt, dass alles, was er tut, wie er sein Leben gestaltet, alles ist von dem Grundaffekt der Liebe durchzogen. Alles basiert irgendwie auf Liebe. Und was er tut, was er sagt, wie er sein Leben ausrichtet, alles hat irgendwie mit diesem Lieben zu tun. Die Frage ist, was liebt er? Liebt er die Welt? Liebt er sich selbst? Oder liebt er Gott? Und er sagt, jeder Mensch strebt danach, diese Liebe irgendwie erfüllt zu kriegen. Der sehnt sich danach, dass das erfüllt wird, was er liebt. Und er richtet sein Leben danach aus. Er strebt danach. Er begehrt das. Er hätte das gerne. Und das kennen wir, glaube ich, sehr gut aus eigener Erfahrung, dass wir Sachen haben wollen, dass wir danach streben, dass wir sie begehren. Das können Sachen sein, das können Ideale sein, das können Ziele sein oder Vorstellungen, die ich von meinem Leben habe. Ich strebe danach. Und das ist was Gutes erstmal. So hat Gott uns geschaffen. Das Problem ist, dass die Liebe zu diesen Dingen dazu führen kann, dass wir immer mehr die Kontrolle verlieren über das, was wir tun und lassen. Es kann dazu führen, dass ich auf einmal abhängig werde von dieser Sache, die mich da so antreibt. Und dass dann irgendwie so ein innerer Drang entsteht, dem ich selbst nicht mehr widerstehen kann. Und auf einmal wird das, was ich liebe, zu etwas, was mich beherrscht. Und für Augustin war klar, diese Liebe, die im Menschen drin ist, diese Sehnsucht, das, wonach er sich sehnt, das kann nur von Gott erfüllt werden. Nur das wird ihn befriedigen. Das hat er in einem ganz berühmten Satz auf den Punkt gebracht, den kennt ihr vielleicht. Du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und deswegen sagt Augustin, deswegen soll ein Mensch Gott alleine lieben. Und alles, was zur Welt gehört, was ihm geschenkt wurde, das soll er in Freiheit gebrauchen, aber er soll sich nicht daran hängen. Weil in dem Moment, wo der Mensch das tut, wo er Glück und Zufriedenheit darin sucht, da wird er auf einmal merken, ich werde niemals ans Ziel kommen. Und dann komme ich in so ein Hamsterrad rein. Da, wo die Liebe zu Gott nicht mehr der Maßstab meines Lebens ist, da wird die Liebe verkehrt. Das war dann das Fazit, das er gezogen hat. Der Psychologe Heiko Ernst, der hat über die 7 Todsünden Folgendes gesagt. Allen Todsünden ist gemeinsam, dass sie pervertierte Formen der Liebe sind. Ja, machen wir uns das mal ein bisschen praktischer. 4 der 7 Todsünden beschreiben zum Beispiel einen verkehrten Umgang mit unseren Sehnsüchten. Ja, da ist zum einen die Sexualität, ein gutes Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Problematisch wird es da, wo die Sexualität zum Maß aller Dinge wird. Da kommt es zur Wollust. Dann gibt es das Materielle. Das hat uns Gott auch geschenkt, damit wir es gebrauchen dürfen. Aber da, wo das zum Maß aller Dinge wird, da kommt es zur Habsucht, da kommt es zum Geiz. Dann haben wir Essen und Trinken geschenkt bekommen, das wir genießen dürfen. Körperlicher Genuss. Aber wer seine Liebe daran hängt, bei dem ist die Völlerei nicht fern. Und dann haben wir Mitmenschen geschenkt bekommen. Wir sind mit anderen Menschen, leben wir in Gemeinschaft. Aber da, wo andere Menschen zum Maßstab werden für das, was mich ausmacht, da ist der Neid nicht fern. Dann gibt es noch 2 weitere Todsünden, die Trägheit und der Zorn. Und mit denen konnte ich am Anfang überhaupt nichts anfangen, so wirklich zumindest nicht mit Trägheit. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso interessanter fand ich das. Weil es bei beiden darum geht, dass mein Handeln, also wie ich handle, da fehlt etwas von der Liebe. Da ist die Liebe unterbestimmt in diesem Handeln. Ja? Also bei der Trägheit geht es darum, dass mir die Kraft der Liebe fehlt, etwas zu tun, was ich eigentlich tun sollte. Ja, das kennen wir auch. Wenn ich am Ende dastehe und merke, ich hätte mal lieber der Person helfen sollen oder ich hätte mal lieber das und das machen sollen, weil die Liebe, aus Liebe wäre das Richtige gewesen und ich habe es nicht geschafft. Das ist Trägheit. Und das Gegenteil ist der Zorn. Da fehlt mir die Kraft der Liebe, etwas nicht zu tun, was falsch ist. Wo ich auf einmal einen Zornausbruch habe. Wo auf einmal alles mit mir durchgeht und wo ich danach merke, das, was gerade passiert ist, da war die Liebe nicht vorhanden. Da ist alles mit mir durchgegangen, aber die Liebe hat den Kürzeren gezogen. Also auch da, es hängt wieder mit der Liebe zusammen. Und dann gibt es noch die letzte der 7 Todsünden, das ist der Hochmut. Da geht es im Prinzip darum, dass die Liebe zu Gott verkehrt wird mit der Liebe zu mir, also zum Menschen, also die Selbstliebe. Die 7 Todsünden beschreiben Sünde oder verstehen Sünde als Maßlosigkeit, als ein Leben, in dem die Liebe zu Gott nicht das höchste Maß ist, wo der falsche Maßstab angelegt wird. Und das Konzept der 7 Todsünden macht eine Sache ziemlich deutlich, die die anderen vielleicht gar nicht so sehr auf den Punkt bringen, nämlich, dass die Liebe das zentrale Kriterium ist, dass die Liebe ausschlaggebend ist, weil sie alles ausmacht, was den Willen Gottes ausmacht. Ja, die Liebe kann man wie folgt definieren, das ist so eine der kürzesten Definitionen, die Liebe ist tätiges Wohlwollen. Und das heißt zum einen, dieses Wohlwollen, ich will dem anderen was Gutes. Ich nehme ihn an, so wie Jesus mich angenommen hat. Und deswegen tue ich dem anderen nichts Böses. Das ist die eine Sache, Wohlwollen. Das Wohlwollen an sich reicht aber nicht. Liebe muss immer auch tätig werden, sonst bin ich genau da, was mit Trägheit und Zorn auch beschrieben wurde. Ja, wenn ich weiß, was die Liebe tun würde, aber ich tue es nicht, dann handle ich nicht aus Liebe. Also ein ganz spannendes Konzept, wie man Sünde verstehen kann. Und trotzdem darf man bei dem Ganzen nicht verschweigen, dass die Geschichte gezeigt hat, dass dieses Sündenverständnis auch durchaus problematisch ist. Weil was damit einhergekommen ist, ist die sogenannte Leibfeindlichkeit, also wo man den Körper als etwas Schlechtes abgestempelt hat, wenn man gesagt hat, der wird ja nur von Begierden getrieben, von Sehnsüchten. Und die Welt wird als eine Quelle der Versuchung abgestempelt, so nach dem Motto, die Welt sorgt dafür, dass du versucht wirst, deswegen ist die Welt eigentlich schlecht. Augustin ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, Sex ist das, wodurch Sünde übertragen wird. Das war sein Fazit. Und da merken wir schon, wie Sündenverständnisse auch echt in eine verquere Richtung laufen können. Weil das überhaupt nicht zu dem passt, was wir in der Bibel lesen. Weil da steht nirgendwo, dass unser Körper und unsere Sexualität etwas grundlegend Schlechtes ist. Und da steht auch nicht, dass die Welt was grundlegend Schlechtes ist. Im Gegenteil. Die Bibel sagt, Gott hat uns so geschaffen. Gott hat die Welt so geschaffen. Und er hat es als etwas Gutes geschaffen. Es ist eine gute Schöpfung. Was also deutlich wird, ist, Liebe ist mehr, Sünde ist mehr, nicht Liebe ist mehr, Liebe ist auch mehr. Sünde ist mehr und es reicht nicht, wenn wir ein Konzept nutzen oder wenn wir nur einen Ersatzbegriff dafür nutzen. Ja, Sünde ist Schuld, gar keine Frage. Sünde ist aber auch Misstrauen. Sünde ist Maßlosigkeit. Sünde ist Verfehlen der Liebe. Sünde ist eine Macht, die mich beherrschen kann. Sünde sind Taten und Sünde kann auch sein, dass ich nichts tue. All diese Linien finden sich in der Bibel und es gibt noch mehr. Ja, Paulus schreibt zum Beispiel, dass wir unter die Sünde verkauft worden sind. Paulus schreibt, dass sie in uns Menschen wohnt. Paulus schreibt, dass wir als Menschen der Sünde wie Sklaven dienen. Sünde wird aber auch verglichen mit Schulden, die uns erlassen werden müssen. Sünde wird verglichen mit einer Krankheit, von der wir geheilt werden müssen. Sünde hat auch was mit Verlorenheit zu tun. Ja, kennt alle das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Und direkt im Anschluss stehen noch zwei weitere Gleichnisse, die auch mit Verlorenheit zu tun haben, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das kennen wir dann noch. Und dann gibt es noch dieses Gleichnis mit der verlorenen Münze. Und dann fragt sich, was kann denn die Münze bitteschön dafür, dass sie verloren gegangen worden ist? Was hat das denn mit Sünde zu tun? Ja, ihr merkt, Sünde lässt sich nicht nur aus einer Perspektive beschreiben. Das hat auch was damit zu tun, dass etwas mit mir passiert, wofür ich gar nichts kann. Das macht die Münze deutlich. Sünde kann nicht nur beschrieben werden aus der Täterperspektive, sondern es hat auch immer was mit Opfer zu tun. Ich bin Opfer, ich bin verstrickt und das ist etwas Tragisches. Ja, ihr merkt, da gibt es ganz viel zu entdecken. Und ein letzter Begriff, der noch wichtig ist, Zielverfehlung. Das kennt ihr vermutlich auch. Der griechische Begriff ist hamartia. Da geht es darum, dass man ein Ziel verfehlt, dass ein Pfeil fliegt und man sieht quasi schon in dem Flug, er wird definitiv das Ziel verfehlen, er wird nicht treffen. Und dann ist in dem Fall mit Sünde auf einmal kein Zustand gemeint, sondern die falsche Ausrichtung meines Lebens. Und das wird in der Bibel auch immer wieder deutlich, dass Sünde da ist, wo ich mein Leben verkehrt ausgerichtet habe. Da, wo ich an etwas vorbeilebe. Und nur an Jesus zeigt sich das. Nur Jesus kann mir zeigen, dass mein Leben falsch ausgerichtet ist. Das heißt, da sind wir bei diesem Punkt, wir müssen es gezeigt bekommen. Weil Sünde eben alles andere als offensichtlich ist. Ja, da tun dann Menschen vielleicht wirklich was total Gutes. Gar keine Frage. Vorbildlich, tugendhaft. Aber dabei ist das falsche Ziel anvisiert. Und auch wenn das aktuelle Handeln dann gar nicht so verkehrt ist, sondern im Gegenteil vielleicht sehr gut ist, ist es trotzdem falsch. Weil ich nicht das tue, wozu ich eigentlich bestimmt bin. Ich verpasse es, meiner Bestimmung zu entsprechen. Ja, das ist wie mit einer Kamera, die man benutzt, weil sie so gut in der Hand liegt, um Nägel in die Wand zu hauen. Oder wenn man einen Akkuschrauber als Rührbesen verwendet. Man kann auch Geldscheine als einen Notizzettel verwenden. Das geht. Ist möglich. Trotzdem verfehle ich das Ziel. Ich verfehle das volle Potenzial, das in diesen Gegenständen eigentlich drin liegt. Und ich mache sie dabei sogar vermutlich auch noch kaputt. Oder beschädige sie zumindest. Ich muss aber wissen, wozu diese Gegenstände da sind. Und wir brauchen jemanden, der uns das zeigt. Und das ist wichtig für diese ganze Predigtreihe. Jesus ist in einer Sache ziemlich klar. Er sagt, bei Sünde geht es zuallererst nicht um die anderen. sondern bei Sünde geht es zuallererst um mich. Da geht es zuallererst um dich. Jesus hat gesagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken im eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich vermute mal, dass wir uns vermutlich auch in dieser Sache nicht so unähnlich sind, dass wir sehr gut dabei sind, bei anderen zu sehen, was da schiefläuft. Das ist ja auch einfacher, ne? Weil es betrifft ja nicht mich. Und vielleicht kennt ihr das, dass man in einer Predigt sitzt und man hört die für andere Menschen. Ja? So, ja, hätte, ja, das sollte die Helga mal hören, was der da gerade gesagt hat. Genau den Punkt, das sage ich ihr schon die ganze Zeit, jetzt hört sie es mal endlich vom Pastor. Oder genau den Zusammenhang, das wollte ich denen schon immer mal sagen, dass das Sünde ist. Die sollten das mal dringend angehen. Wir hören für andere. Ich mache dir Mut, diese Predigtreihe nicht so zu hören. Bitte. Hör diese Predigtreihe für dich. Versuch mal zu vergessen, was du meinst, alles über Sünde zu wissen, wo du denkst, ja, das ist Sünde, das ist keine Sünde, sondern dich diesem Thema ganz frisch und neu zu nähern, wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal fragt, was ist denn eigentlich Sünde? Und bete dafür, dass Jesus dich erkennen lässt, wo es Dinge in deinem Leben gibt, für die du vielleicht bisher total blind gewesen bist. Dinge, von denen er dich gerne befreien möchte. Mein Gebet für diese Zeit, in der wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, ist, dass wir erleben, dass Jesus uns frei macht, dass er uns offenbart, wo Sünde in unserem Leben ist. Und dass wir dann mit seiner Hilfe davon frei werden. Amen.